Hart gecheckt. Der UVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, es wird wieder hart gecheckt und zwar im UVB Star Wars Podcast. Es ist die 30. Folge, aufgezeichnet am 27. März 2024. Mein Name ist Thomas Neumeier von der UVB Sportredaktion. An meiner Seite Marinus Obermeier, der UVB Sportvolontär. Servus.
Servus, Thomas.
Wir freuen uns auf unseren Gast, der in dieser Saison in drei verschiedenen Ligen gespielt hat, dabei einmal aufgestiegen ist und einmal die Klasse gehalten hat. Herzlich willkommen bei Hart gecheckt, Kilian Könhauser.
Servus, danke.
Kilian, das Erste bei uns ist, dass sich der Gast persönlich mit ein paar kurzen Sätzen vorgestellt. Wir freuen uns auf deine Sätze.
Ja, servus, ich bin der Kilian Hühnerser, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin geboren in Düsseldorf, spiele jetzt seit 14 Jahren jetzt in Rosenheim und freue mich jetzt brutal, heute da sein zu dürfen bei euch.
Wunderbar, du kennst unseren Podcast ein bisschen. Wir starten mit unseren Starting Six, den sechs Entweder-Oder-Fragen und sind natürlich gespannt auf deine Antworten. Jetzt muss ich ja die erste Antwort ist eigentlich gleich schon vorgeben. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Ich kann eigentlich sagen, wir sitzen um 8.15 Uhr da zum Aufzeichnen, also Frühaufsteher passt.
Zweite Frage, Schlagschuss oder Schlenzer? Schlagschuss.
Selber kochen oder Lieferdienst?
Selber kochen.
Oh, was gibt's bei dir?
Nichts Ausgefallenes, meistens Nudeln mit allen Varianten.
Okay.
Selber gemachte Tomatensauce, Carbonara, alles.
Selber gemachte Tomatensauce?
Ja, also halt, ja, was heißt selber gemachte Tomatensauce? Halt Amatriciana, aber halt keine Fertigsauce.
Okay.
Also ich mach's mal selber.
Ah, sehr gut.
Den Gegner ablaufen oder mit einem Check abräumen?
Check abräumen.
Besser wird's kracht. Urlaub am Meer oder in die Berg?
Das ist gar nicht so leicht, weil ich echt gern auf den Berg gehe, aber wirklich zum Urlaub machen, dann doch lieber am Strand.
Und die letzte Frage für dich als Jungen, Trikotkoffer tragen oder Kabine aufräumen?
Was war das erste nochmal?
Trikotkoffer tragen.
Trikotkoffer tragen.
Wir sind sehr jung, oder?
Ja, wir müssen halt beim Bus einrahmen, ausrahmen helfen und da gehört es halt dazu und ich glaube, das geht ein bisschen schneller als Kabine auch einmal.
Kilian, jetzt sitzen wir heute in der Früh da. Du bist in der Nacht aus Kaufbeuern zurückgekommen, wo so einen Einzug ins Playoff-Finale vor der DNL 2 gespielt habt. Warum hat es im fünften Spiel nicht hingehört?
Ist schwierig zu sagen. Es war eine echt harte Serie. Es waren echt knappe Spiele, haben echt Spaß gemacht, muss man auch sagen. Aber am Ende haben wir gestern, glaube ich, einfach in den falschen Situationen, falsche Entscheidungen getroffen. Am Ende vom Spiel vielleicht doch zu viel Strafzeiten, weil auf der Strafbank gönnt man keine Spiele. Und dann halt auch in den wichtigen Situationen, Powerplay, hochprozentige Chancen, haben wir einfach keine Tore geschossen und dann wird es halt nichts.
Ihr habt es in der Serie ja schon 2-0 geführt, hat jetzt drei Matchpunkte. War die Luft dann raus oder was war wirklich los?
Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, wenn man sich die ersten vier Spiele anschaut, da haben wir das erste in Overtime gewonnen, das zweite relativ deutlich mit 5-2 oder 3 war es, glaube ich. Und die zweiten vier Spiele war es dann genau andersrum. Dann Kaufbeuern dann in Overtime das erste gewonnen und das zweite. Die Luft, ja, natürlich hat es jetzt einen faden Beigeschmack, eben weil wir 2-0 vorne waren und in der Overtime Möglichkeiten hatten, direkt 3-0. Die Serie end zu Ende zu machen, aber im Endeffekt waren es einfach brutal knappe Spiele, also richtig knappe Spiele und dass wir Kaufbeuren so ärgern können und dass wirklich jedes Spiel, ich wiederhole mich, dass jedes Spiel so knapp wird, glaube ich, hat vor allem am Anfang von mir keiner erwartet.
Du hast von einem Vorgespräch ein bisschen von einer intensiven Serie gesprochen, viel intensiver als die Viertelfinalserie, obwohl es eigentlich um nichts mehr gegangen ist. Vorher war eigentlich der Aufstieg fix, oder?
Ja, komplett. Also der Aufstieg war ja nach dem Viertelfinale gegen Dresden schon fix. Und eigentlich, hört sich blöd an, aber eigentlich ging es ja um nichts mehr. Aber die Serie jetzt gegen Kaufbeuern, da haben sich beide Seiten eigentlich nichts geschenkt. Also die war echt intensiv,
Man sieht es in der Strafzeit.
Ja.
Du hast die Serie gegen Dresden so angesprochen, danach war der Aufstieg fix. Wie wichtig ist denn das für dich als Spieler, aber auch für den Standort Rosenheim, diesen Aufstieg zu schaffen?
Ich denke, das war sehr wichtig. Also ich glaube, dass manche sich gar nicht bewusst waren, wie wichtig das, glaube ich, war für den Standort Rosenheim, wieder erstklassig bei der U20 zu spielen, weil das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass sie abgestiegen sind. Und die Möglichkeiten, dass wir jetzt dieses Jahr einen Aufstieg schaffen, ich glaube, es haben auch nicht viele gedacht. Ich war mir sicher, dass wir es dieses Jahr schaffen können und jetzt auch geschafft haben. Aber ich glaube einfach, auch für die nächsten Jahrgänge, die jetzt hochkommen in die U20 und generell den Standort Rosenheim wieder attraktiver auch für Nachwuchs zu machen, dass du halt nicht dann in der U17 nach, weiß ich, Berlin, Mannheim oder so gehst, sondern halt einfach im eigenen Nachwuchs bleibst, ist das, glaube ich, schon wichtig, einfach erstklassig zum Spielen gegen die besten Jungs von dem Jahrgang zu spielen, von seinen Jahrgängen. Und ich denke, dass das sehr, 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 sehr wichtig war, dass wir dann dieses Jahr einen Aufstieg klar gemacht haben.
Ja, ich denke es auch, dass du spielst in der U17 in der höchsten Liga und dann in der U20 dann nicht, wo eigentlich die entscheidenden Jahrgänge kommen. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, vor allem auch, weil die Kluft zum Herrenbereich dann natürlich ein bisschen geringer wird. Ja. Und von dem her unwahrscheinlich wichtig. War das so ein bisschen das Ziel vor dem Saisonstart? Oder habt ihr gesagt, jetzt schauen wir mal, wie was passiert?
Nee, auf jeden Fall. Also ich denke, dass ich jetzt für die anderen Jungs mitreden kann, aber mein Ziel war auf jeden Fall, dass sie dieses Jahr aufsteigen. Vor allem mit, sag ich mal, der Regel, dass es in Anführungszeichen einfacher war, was im Endeffekt absolut nicht war. Nur das ins Halbfinale zu kommen. Aber ich glaube, auch in der allerersten Vorrunde, wo wir gegen drei Mannschaften gespielt haben, Nürnberg, Chemnitz und Christasee, da war schon die Motivation echt groß. Und dann, wo wir auch in dieser Hauptrunde dann mit den acht auch Mannschaften wie Mannheim an einem Wochenende geschlagen haben und auch verdient, muss ich sagen, dann ist, glaube ich, ist wieder mehr hochgekommen, hey, das ist noch mehr möglich als nur das Halbfinale. Und es war schon unser Ziel, einen Aufstieg zu schaffen.
Gab es denn in der Saison einen Moment oder ein Spiel, was du jetzt sagen könntest, wo ihr danach wirklich dran geglaubt habt, dass es so weit gehen könnte? Waren es vielleicht auch die Mannheim-Spiele, die euch gezeigt haben, so viel können wir?
Die Mannheim-Spiele waren einerseits gut, andererseits nicht so gut, weil das Wochenende danach haben wir ja zweimal gegen Bietigheim verloren. Und das waren Dämpfer, sage ich mal, aber da haben wir einfach zu arrogant, zu hochnäsig, sage ich mal, gespielt. Und dann kann es auch verlieren. Und deswegen war uns da auch klar, es kann in beide Richtungen gehen. Aber so wirklich ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, hey, das gab es eigentlich nicht. Das gab es eigentlich nicht.
Hat sich über die Saison so durchgezogen?
Das hat sich über die Saison durchgezogen.
Welche Rolle hast denn du in der DNL-Mannschaft gehabt? Ich meine, du hast letztes Jahr schon in der Oberliga ein paar Spiele im Profibereich, hast bei den Profis mittrainiert, warst dann jetzt auch immer wieder im Profikader drin. Welche Rolle hast du für dich selbst und auch welche Rolle hat dir der Trainer gegeben?
So gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich denke, dass in der U20 meine Rolle schon auf, also 100% größer war als jetzt bei den Profis.
Ja.
Allein, weil ich halt alles gespielt habe, also Überzahl, Unterzahl und halt auch Führungsspiele hört sich immer so blöd an, aber halt auch mal dann in der Kabine halt mal was sagen, wenn es halt nicht läuft. Oder die Jungen, wenn wir jetzt von unten hatten, wir zwei dabei, einen Zickel und einen Bittner. Zum Ende hin, denen dann helfen, mitnehmen, weil das für die auch das erste 20 Jahr war. Und ich glaube einfach, ja,
vorangehen
beschreibt es ganz gut, glaube ich, ja.
Kommen wir nochmal zurück zu der Serie gegen Dresden. Ihr musstet dann auch ins fünfte Spiel, habt das gewonnen. Was war das für ein Gefühl, wenn da die Sirene kommt?
Das Gefühl, das war echt Wahnsinn, weil in meinem ganzen Nachwuchs haben wir es noch nie so weit zu einem Titel oder Aufstieg haben es noch nie wirklich geschafft so weit, weil entweder haben wir auch hochklassig gespielt oder wir haben halt, haben es einfach nicht so weit geschafft. Aber das, das war Erleichterung. Es war einfach, wo die wirklich Schlusssirene war, war wirklich Erleichterung. Und ich habe auch kurz gebraucht, um das dann wirklich zum realisieren, hey, wir haben es jetzt geschafft. Jetzt spielen wir nächstes Jahr Division 1. Und ja, es war Wahnsinn, es war ehrlich geil.
Ja, es war eine lange Heimfahrt.
Ja.
Wäre eine lustige Heimfahrt gewesen, wäre.
Die war lustig, ja. Viel geschlafen haben wir, glaube ich, nicht.
Muss auch nicht sein. Wir gehen schon in unser zweites Drittel, Kilian. Und da gibt es ein paar Sätze, die du uns bitte gerne vervollständigst. Der erste Satz ist, als ich das erste Mal bei den Profis trainiert habe.
War ich nervös, aber habe mich riesig gefreut und hat sich dann auch herausgestellt, dass die Freude die Nervosität eigentlich übertroffen hat.
Okay.
Mit der Kabinenmusik von DJ Lukas Laub kann ich
sehr zufrieden sein. Der Luki war ein guter Kabinen-Chef.
Meine Warm-up-Musik in dieser Saison war?
War geil. Also meine Playlist, wir sind schon von der Playlist, oder?
Ja, genau.
Von der Playlist, ja. Die habe ich mir selber rausgesucht. Ich mag alte Lieder, Klassiker, finde ich geil. Und ich fand sie geil.
Ja, ich habe schon gemeint, die war vom Papa gewesen.
War es nicht. Haben früh gesagt, aber da ist sehr dagegen gesträubt, dass er da nichts mit zu tun gehabt hat.
Ich glaube, die nächste Frage haben wir schon beantwortet, aber vor dem Spiel esse ich stets
Nudeln.
Selbstgemacht.
Selbstgemacht.
Letzte Frage oder letzter Satz zu vervollständigen. Wenn der Gerhard schreit verteidigen und der Papa schreit angreifen, dann...
Dann tun wir verteidigen.
Hierarchie ganz klar drin, oder?
Ja, ich glaube schon.
Gut. Ja, jetzt haben wir es natürlich schon gleich gemacht. Wirst du oft auf den Papa gesprochen?
Früher öfter, aber jetzt ja, immer nur. Der Name ist, man sagt es, ist Fluch und Segen, aber wie sehe ich es jetzt? Nee, das ist Fluch. Mhm. Also klar, Kim Cho immer wieder Papa ins Gespräch und wenn man halt mit dem Papa verbunden, aber es ist einfach so, wenn der Papa so lang so gut gespielt hat.
Ja.
Und deswegen, wie sieht das nicht schlimm aus?
Meisterspieler ja. Mit Düsseldorf, Nationalspieler und natürlich in Rosenheim noch in der die Schlussphase der guten Rosenheimer Eishockey-Zeit mitgemacht. Ja, das ist natürlich schon einiges, aber du hast Fluch und Segen gesagt, nervst du dich?
Nerven tut es mich nicht. Also, ich finde, das, was der Papa erreicht hat, das kann man definitiv, also das muss man anerkennen, weil er hat brutal was erreicht im deutschen Eishockey. Und warum sollte man sowas dann, warum sollte man da nicht drüber reden? Ja. Also ich habe da kein Problem damit.
Wie ist es denn so als Sohn eines Eishockeyspielers? Greift man da automatisch zum Schläger?
Der Papa wollte eigentlich, dass ich Fußball spiele. Der hat mir ins Fußball gesteckt. Aber dann, das hat mir gar nicht taugt. Und dann war ich mal bei meinem Nachbarn, bei den Dietrichs. Und da hat mir der Bene dann mal einen Schläger mitgegeben, an einem Nachmittag und Handschuhe. Und dann hab ich die gleich zum Schlafen mit ins Bett genommen. Und dann, ja.
Aber ist klar,
bin ich dann doch zum Papa gegangen und gefragt, ob ich Essen gespendet darf.
Was hat er dann gesagt?
Ja, weil. Klar, also ich glaube, seinem 5-jährigen Sohn kann man dann sowas irgendwie nicht verneinen, was wir machen. Also, ja. Wir waren eigentlich relativ schnell dabei.
Wie war denn so der Start auf die Kufen dann?
Mein Start auf die Kufen, ja, klar ist man davor immer mal wieder ein bisschen Schlittschuhfahren gegangen mit dem Papa. Aber dann Schlittschuhfahren, da hat man ja am Anfang immer diese ja, Pinguine, was das, aber bei uns sind es ja keine Pinguine, das ist einfach so Drahtgestelle. Und die habe ich dann eigentlich nach einer Woche eigentlich relativ schnell abgelegt. Bei Schlittschuhfahren habe ich eigentlich keiner. Ja, aber war. Hat mir schon Spaß gemacht eigentlich von Anfang an, ja.
Es wurde ein Talent geboren.
Ja, du hast einen Star Wars Nachwuchs dann natürlich komplett durchlaufen und es sind immer noch Spieler dabei, die du eigentlich sehr, sehr lang kennst und die sind auch immer noch bei dir in der DNL-Mannschaft dabei. Das ist doch eine coole Geschichte, oder?
Das ist sehr geil. Also jetzt vor allem, jetzt fällt mir gerade, dann haben wir der Lukas Golob, mit dem spiele ich schon immer zusammen. Und das war jetzt sein letztes Spiel gestern, leider. Der ist ja 2-4er. Der ist ja älter und der heute jetzt, ist jetzt mit dem Nachwuchs durch. Und wenn du dann überlegst, ich habe heute beim Herfahren überlegt, wie lange ich jetzt eigentlich schon spiele. Und ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich spiele, seitdem ich 5 bin, also 14 Jahre. Ja. Und du verbringst eigentlich deine ganze Kindheit, Jugend mit den Jungs zusammen. Und jetzt ist er einfach weg, weil der Nachwuchs ist vorbei. Und wenn du dann so drüber nachdenkst, ist es schon krass. Ja. Aber nicht nur der Golob, jetzt auch der Andi Schneider, der ist auch noch da. Dem spiele ich auch schon immer zusammen. Der Janik Stein, mit dem spiele ich schon immer zusammen. Es sind ein paar Ganger, aber es sind ein paar Kämmer, mit denen man sich gut versteht. Und deswegen, ja, es ist Wahnsinn, dass du mit den Jungs wirklich deine ganze Jugend, Kindheit verbringst.
Deine Entwicklung in diesen ganzen letzten Jahren war dann natürlich auch sehr, sehr gut. Dein Weg hat dann auch in die Nationalmannschaft geführt. Was war das denn für dich für ein Gefühl? Was war das, als du von dieser Nominierung erfahren hast?
Ja, also Nationalmannschaft ist richtig geil. Also du spielst gegen die Top-Jungs von deinem Jahrgang und das macht einfach nur Spaß. Also ich muss sagen, bei der U18-WM habe ich ja letztes Jahr, da bin ich mir riesig gefreut, wenn ich mich verlaufen dürfen, weil ich am Anfang vom Jahr, ich war mir sicher, dass ich schaffen kann, aber war nicht immer so sicher, glaube ich, dass ich wirklich dann mitfahre. Und da habe ich jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, aber das war auch brutal geil. Und deswegen habe ich mich umso mehr über die U19-Nominierung dieses Jahr gefreut. Und da, glaube ich, kann ich jetzt auch sagen, dass ich einen guten Job abgeliefert habe. Die Trainer waren dort zufrieden mit mir. Und deswegen, aber Nationalmannschaft ist einfach, sein Land zum Vertreten ist einfach geil. Da fällt mir nichts anderes ein.
Das beste Erlebnis deiner Eishockey-Karriere bislang, die WM?
Ja, der Aufstieg, das war schon geil. Ja. Letztes Jahr der Aufstieg, weil leider nicht im Stadion war, ja eben bei der WM. Und die WM kommt auch dazu. Also das war schon richtig geil. Da konnte ich nicht mehr dazu sagen.
Man sieht es da auch. Also die Leute sehen es gerade nicht, aber man sieht es da.
Wenn man da mal in die Spielerlisten schaut, da ist gefühlt jeder zweite Spieler in die NHL gedraftet worden.
In meinem Jahrgang?
Vor der WM?
Von der WM, ja. Das ist eben das. Du spielst gegen welche, die einfach, nicht vielleicht jetzt schon, aber in ein, zwei, drei Jahren dann NHL spielen. Beste Liga der Welt. Und das ist halt einfach, ja, das ist schon was. Also du spielst ja mit deinen Jungs, mit denen es halt auch von BV über dann U16, U17, U18 einfach auch ein Teil von deiner Jugend aufgewachsen bist, ja, spielst du dann gegen die anderen Nationen, Schweden, Kanada, Finnland, jetzt nur ein paar zu nennen, und das ist halt einfach total. Es ist ein anderes Niveau, es ist schneller, es ist härter, aber es macht riesig Spaß.
Gibt es denn so eine Szene oder Begebenheit, an die du besonders erinnerst von einem WM-Spiel? Was du immer sagst, wow.
Eigentlich.
Oder war es das komplette
WM-Erlebnis? Das war das komplette eigentlich. Es war einfach das komplette WM-Erlebnis von Vorbereitung bis zum Turnier. Aber so wirklich ein Wow-Moment habe ich eigentlich das ganze Turnier über.
Okay, das war ein langer Wow-Moment.
Trainer damals war Alexander Dück, der jetzt im Bietigheim Chefcoach ist. Den habt ihr jetzt nur ein paar unruhige Tage verschafft.
Ja. Zum Glück, also wir wollten die Klasse halten. Das ist ja dann im Endeffekt wurscht, wer auf der anderen Seite der Trainer ist. Und da bin ich auch sehr froh drüber, dass wir es dann im dritten Spiel daheim gemacht haben.
Damals so Topscorer Julian Sumpf, Norwin Panacher war dabei, die spielen jetzt alle so in Nordamerika in den Nachwuchsligen. War das für die nie ein Thema oder hast du schon mal überlegt?
Ich habe vor 2 Jahren mir überlegt, umzugehen. oder vor 2 oder 3 Jahren immer überlegt, umzugehen. Habe mit meinem Papa drüber geredet und dann habe ich aber gesagt, jetzt muss ich erstmal meine Schule fertig machen. Mhm. Und dann, wo das mit der ersten angefangen hat und das eigentlich gut gelaufen ist, dann habe ich da eigentlich nicht mehr drauf zurückgegriffen. Mhm. Und deswegen, na jetzt bin ich auch beim Studieren und deswegen, also ich habe mir drüber nachgedacht, aber ich habe es dann verworfen wieder. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe erst mit Schule fertig gemacht und dann ja. Habe ich nicht mehr so. Na,
weiß nicht. Gibt ja in Deutschland und Österreich durchaus auch noch andere Nachwuchsstandorte, die auf einem sehr hohen Niveau sind. Du bist trotzdem in Rosenheim geblieben, obwohl die DNL-Mannschaft eben nur zweitklassig war. War das auch nie so in deinem Kopf drin, vielleicht innerhalb von Deutschland woanders hinzugehen?
Auch, war auch. Auf jeden Fall war das drin, aber entschuldige meine Wortwahl, aber ich glaube, ich bin schon, das kann ich nicht sagen. Also ich muss dazu sagen, mir gefällt es auch echt gut in Rosenheim, also es ist einfach ein geiler Standort, geile Umgebung und ich hab schon überlegt, wegzugehen, aber ja, ich weiß nicht. Damals, wo ich noch Schule gehabt habe, haben die Eltern gesagt, na, du machst die Schule fertig. Mhm. Und jetzt hat dann, ich habe dann auch mit dem Gerhard drüber geredet, letztes Jahr, glaube ich, der war dann ja auch bei der U18-WM dabei. Ja. Und der hat dann zu mir gesagt, dass er den Unterschied zwischen DNL1 und DNL2 nicht so riesig sieht.
Ja.
So riesig. Und wir haben ein geiles Team dieses Jahr gehabt, wir haben eine brutale Trainingsintensität gehabt und ich glaube, das weiß man nicht, wie ich meine Entwicklung woanders gemacht hätte, aber ich glaube, dass das jetzt fürs Erste schon mal meiner Meinung nach die richtige Entscheidung war, da in Rosenheim zu bleiben.
Ich habe sehr viele Jahre im Nachwuchs gearbeitet und kann eigentlich nur sagen, wenn du bei deinem Standort daheim ordentliche Perspektive hast, wenn der Weg vorzeichnet ist, wenn die Trainer gut sind, wenn das Training damit gut ist, dann muss man vielleicht nicht weg. Also das, aber es hängt dann immer von den Trainern natürlich
ab. Ja, und es kommt ja auch noch dazu, dass wir dann letztes Jahr mit der ersten Aufstieg sind,
ja.
Was dann auch nochmal, sag ich mal, den Weg öffnet für, sag ich mal, eine Förderlizenz in die Oberliga, dass genau. Du da auch Spiele kriegst. Und das war da der Fall und deswegen habe ich keinen Grund gesehen, warum ich hier in Rosenheim bleiben sollte.
Ja. In Rosenheim hast du mit Gerhard Unterluger einen Coach, der als Verteidiger sehr, sehr viel erreicht hat. Was hat er dir noch beigebracht und mitgegeben?
Da gibt es, glaube ich, jetzt nichts direkt Spezielles, aber einfach generell im Training bei den Spielen kann er halt einfach brutal weiterhelfen, einfach weil er so lange hochklassig so gespielt hat. Mhm. Und die Kleinigkeiten bei manchen Situationen einfach da dann einfach weiterhelfen und also ich glaube,
das war schon Tipps und Ratschläge,
ja, einzelne
Situationen genau,
oder?
Ja. Sowas, ja. Okay, ja, interessant.
Als Co-Trainer ist ja auch noch dein Papa dabei. Was für Tipps gibt er dir so? Wie kann er dir helfen?
Der Papa ist ja damals Co-Trainer nur geworden. Der Olli hat ihn damals gefragt, ob er mitmachen will, da während der Corona-Zeit. Und dann hat er gesagt, ja, warum nicht? Aber der hat eigentlich von Anfang an gesagt, wenn es für mich kein Problem ist, und für mich war es kein Problem, aber dass er mich nicht coacht. Das okay. Soll ich da Cheftrainer machen. Er sagt manchmal was zu mir, aber direkt coachen, der tut er mir eigentlich nicht. Ja.
Aber er hat da mit Sicherheit so natürlich von seiner Einstellung was mitgegeben, denke ich jetzt einmal.
Auf jeden Fall, ja.
Wie hast denn du seine Karriere mitgekriegt?
Also live habe ich seine letzten 3 Monate, glaube ich, 2 Monate mitgekriegt. Mhm. Weil jetzt muss ich selber überlegen, 2005 hat er, glaube ich, aufgehört, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also ich glaube, dass die letzten...
Ich habe nur bei dir recherchiert, nicht?
Ja, ich glaube, die letzten paar Monate habe ich nur noch mitgekriegt im Kindersitz, deswegen habe ich nicht so viel mitgekriegt. Ja. Aber so im Nachhinein hat man schon Videos gesehen und ich glaube, irgendwann ist einem dann schon bewusst, hey, Papa hat schon brutal was erreicht im Eishockey und ja, aber wirklich, ja, früher, wo er noch gespielt hat, habe ich es nicht mitgekriegt, da war ich einfach zu jung, aber dann im Nachhinein, also es tut mir schon wertschätzen, also es ist schon, ich finde es schon brutal, was er geleistet hat. Ja.
Bist du in Düsseldorf denn schon mal durch sein Tor marschiert?
Bin ich, ja.
Schon erschien
es cool, das gell? Ist schon geil, ja. Also das muss ich schon auch sagen. Da war eigenen, glaube ich, Eingang zu einem Block ist, glaube ich.
Genau.
Da war der Name drüber zum Stehen. Es ist schon geil. Und wenn ich überlege, da vor ein paar Jahren, wo man dieses Winter Classic in Düsseldorf, glaube ich, war, oder ja, auf jeden Fall das Winter Classic, da mit die Legenden war, wo er dann eingelaufen ist und alle Fans Kühnhauser weitergeschrien haben, obwohl es schon die nächsten Namen gekommen sind. Mhm. Und das hat mir dann erst nochmal so richtig gezeigt, was der Papa eigentlich in Düsseldorf sich selber für einen Namen gemacht hat.
Mhm. Vor allem, weil das natürlich nochmal brutaler Eishockey-Standard ist.
Ja,
brutal. Und da, das war es gut. Der hat ja noch an der guten alten Bremstraße gespielt. Mhm. Der Legendenstatus hat im Eishockey. Ein paar Alländerspiele hat er dir noch voraus.
Die haben wir noch voraus, ja. Hoffentlich kann ich das noch aufholen.
Okay.
Von seinen Länderspielen habe ich nicht viel. Da habe ich ein Tor von ihm gesehen.
Ja.
Und einen geilen Check hat er noch gefahren. Nichts aber.
Aber du hast ja im Voraus, dass du dein erstes Tor im Herrenbereich jünger geschossen hast.
Ja. Haben wir auch schon drüber geredet, aber da war er mir, glaube ich, nicht bass.
Da wäre er eher stolz gewesen.
Ja, da war er auf jeden Fall eher stolz, als dass er mir irgendwas vorbehalten hat, dass ich da jetzt irgendwas früher gemacht habe oder nicht.
Das hast du aber in ganz, ganz ungewohnter Aufgabe geschossen, da warst du Stürmer.
Ja, da war ich Stürmer. Da habe ich die ersten zwei Drittel hab ich nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen, aber das habe ich damals schon gesagt, aber es war ich ein bisschen. Ja, Bass war ich nicht ganz, also nicht Bass, ein bisschen weniger, aber dann, wo ich gespielt habe, das war schon geil, das war ein richtig geiles Gefühl, vor allem, weil es war ja kein Abschuss, sag ich mal, vom Gegner, sondern was war es da, 2-1 und ich habe es 3-1 geschossen, glaube ich, und wie sie die ganze Bank einfach nur gefreut hat für mich, es war einfach geil.
Jesus, du warst dabei, gell?
Ja, es war ja in Grafing in dieser ehrwürdigen Scheune. Ich kann mich ja nur erinnern, nach dem Spiel bist du dann vor die zahlreichen Rosenheimer Fans nur in die Kurve oder in die Gerade geholt worden. Das denke ich schon für dich als Jungen ein einschneidendes Erlebnis.
Ja, Gänsehaut, ich glaube, mehr kann man nicht sagen. Also es war ehrlich, es war richtig, richtig, richtig geiler Moment. Aber nur mal, wo wir dann eigentlich schon gegangen sind und dann haben sie mich nur mal zurückgeholt. Also das, ja.
Läuft dann runter.
Das läuft dann runter und hoffentlich war es nicht das letzte Mal.
Das liegt an dir.
Stimmt.
Wir gehen ins dritte Drittel. Und über die DNL haben wir schon gesprochen. Jetzt geht es natürlich um deine Einsätze im Herrenbereich. Da haben wir jetzt auch schon gerade angefangen. Du hast jetzt bei den Playdowns alle drei Spiele als Stammverteidiger bestritten. Hättest du das da geträumt, so am Anfang von der Saison?
Nein, gerade aus Haus. Nein, wie halt. Ich habe da auch mit den Trainern drüber geredet. Ich habe am Anfang vom Jahr nicht gemeint, dass ich generell an der Hauptrunde so zum Spielen komme. Mhm. Also wirklich mit Spielzeit, also nicht nur Ort zu wechseln, sondern wirklich eigentlich alle drei Drittel spielen darf, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Aber das war ein geiles Gefühl, da wirklich bei der Mannschaft, die letzte Zeit einfach wirklich bei der Mannschaft dabei zu sein.
Ja.
Und da den Kampf, sag ich jetzt mal, zum Bestreiten. Also so ein saugeiles Gefühl, wirklich.
Wie sind denn so die Playdowns fürs Nervenkostüm?
Ich glaube, dass wir das eigentlich ganz, ganz gut abgespielt haben. Ich glaube, dass der 2-0-Vorsprung schon gut war. Einfach fürs Gefühl. Die eine Niederlage in Bietigheim haben wir einfach gerade hochgeschossen, haben wir scheinbar vielleicht eingekriegt und man weiß selber, wenn man gerade Torsch ist, dann, wenn du es vorne nicht machst, dann kriegst du es hinten irgendwann rein. Aber ich glaube, dass wir es von den Nerven eigentlich ganz gut eigentlich ausfällt. Ja. Moniert.
Sind im Laufe der Saison sind etliche erfahrene Verteidiger dazu gekommen, angefangen mit dem Stefan Traum, dann der Domi Tiffels, der auch über 300 DL-Spiele gehabt hat, Steffen Tölzner, der nochmal mittlerweile Legendenstatus auch in Rosenheim erreicht hat. Von wem hast denn du dir was angeschaut?
Also abschauen kann man sich eigentlich von allen was, egal ob in der Kabine, auf dem Eis, von jedem eigentlich. Vom Tölzer, ja, der Tölzer, der hat, das ist einfach eine lebende Legende, muss man einfach so sagen. Ja. Von dem, was er geleistet hat. Aber man, wie gesagt, man kann sich von allen was abschauen. Jetzt auch mit dem Tiffels habe ich eigentlich die meiste Zeit zusammen gespielt. Ja. Mit dem habe ich gern zusammen gespielt, weil da habe ich gewusst, was er macht. Er hat morgen jetzt einfach mal auch gewusst, was ich gemacht habe. Und es hat eigentlich die ganzen Spiele ganz gut funktioniert. Ich habe auch ab und zu mal Wechsel mit dem Tram gekriegt und also wie gesagt, da, mit denen kannst du alles super zusammenspielen. Eben weil du schon gesagt hast, selber viel Spiele, viel Erfahrung und das ist halt sehr hilfreich für einen Jungen wie mich, der jetzt gerade, sage ich mal, in den Herrenbereich reinkommt. Aber ich habe mir dann, ja, ich bin eigentlich immer mit der Einstellung eingegangen in die Spiele, mach die einfachen Sachen richtig, weil recht viel mehr wird von dir nicht erwartet. Wenn der Null hinten steht, dann hast du das Spiel alles richtig gemacht und ja. Das war meine Einstellung und die anderen haben wir da echt gut weitergeholfen.
Im UVB-Interview im Sommer 2023 hast du gesagt, dass du so viele Spielminuten wie möglich in der DL2 sammeln magst. Jetzt rückblickend gesehen, bist du zufrieden?
Mehr als. Also wirklich, ich hab am Anfang vom Jahr, ich hab gemeint, dass ich war am Anfang vom Jahr, also die erste Hälfte bis Weihnachten so rum, sowas, habe ich viel in Peiting gespielt. Da bin ich auch Peiting sehr dankbar, was wir da an Spielzeit und Erfahrung im Herrenbereich möglich gemacht haben. Und dass dann um Silvester rum, da haben wir dann voll mit Krankheit gehabt und da habe ich dann meine ersten Chancen gekriegt und ich glaube, die habe ich ganz gut genutzt. Ich glaube, sonst hätten sie mich nicht mehr spielen lassen. Und ich hätte nicht gemeint, dass ich so viel spielen darf dieses Jahr. Also ich bin sehr zufrieden mit meinen Spielminuten dieses Jahr.
Im gleichen Interview hast du erzählt, ich weiß, was ich kann und wo ich mich noch verbessern will und muss. Wo hast du dich im Laufe des Jahres jetzt noch verbessert und wo geht noch was?
Prinzipiell kann man sich eigentlich immer verbessern. Das sagen auch viele Alte in der Kabine noch. Also fertig gelernt ist man eigentlich nie. Auch die Alten lernen was von den Jungen,
okay, sagen sie immer. Danke,
aber,
danke.
Sagen sie immer, aber weiß jetzt nicht. Ich glaube, dass ich dieses Jahr einen Sprung gemacht habe, schon einen Schritt gemacht habe in die richtige Richtung. Egal, ob es jetzt Schnelligkeit, Kraft ist besser geworden, auch über den Sommer gesehen, aber da hört es jetzt nicht auf. Also jetzt, Saison ist vorbei. Bei beiden, also bei allen drei Mannschaften, Peiting, bei der ersten Mannschaft und bei der U20. Und jetzt heißt es ein bisschen verschnaufen und dann geht der Sommer los, weil im Sommer werden die Eishockey-Spieler gemacht. Und ich glaube, man muss sich überall noch verbessern, aber wenn ich mir jetzt was raussuchen müsste, dann wäre es natürlich noch körperlich, weil ich körperlich einfach noch ein bisschen Abstand habe zu den ganzen Herren.
Kann man sehr vielleicht vom Steffen Tölzer was abschauen.
Ja, theoretisch schon, glaube ich, ja.
Gut, du hast die Einsätze in der Oberliga für Peiting schon angesprochen. Was haben dir denn diese Spiele dann letztendlich gebracht?
Die Spiele, die haben einfach gebracht, mich richtig in den ganzen Herrenbereich, sage ich mal, einzuführen, weil ich habe, wie gesagt, da muss ich wirklich nochmal Danke sagen, da habe ich wirklich gut Spielzeit gekriegt, habe unter zwei spielen dürfen und die Spielzeit, die ich da gekriegt habe und auch die Gegner, ich habe nicht nur gegen Stuttgart spielen dürfen, sondern habe auch gegen Weiden, sage ich mal, meine Einsätze gekriegt und das hat mir einfach brutal weitergeholfen, einfach in den Herrenbereich rein zum Kämmer. Und ich glaube, dass die Spiele auch maßgeblich Grund auch dafür waren, dass ich dann bei der in Rosenheim dann so meinen Job gut machen konnte.
Ist es eigentlich schwierig? Ich meine, ihr fahrt sie, spielt es dann. Ist es schwierig, sich da in ein bestehendes Spielsystem rein zu integrieren?
Am Anfang ja, weil es halt schon so ist, du spielst in der U20, spielst du dein System, bei der ersten spielst du dein System, dann kommst du hier und spielst wieder an das System. Vom System her ist es nicht schwierig zum Verstehen, aber es ist halt manchmal in Spielsituationen, dass du ja einen Bruchteil von Sekunden einfach nur Zeit hast, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und manchmal, vor allem am Anfang eben, wo es noch nicht so das Spielsystem von, ich nehme jetzt mal Python als Beispiel, drin hast, dann machst du halt die Entscheidung, die ist halt, sag ich mal, in Rosenheim oder bei der U20 gemacht hättest, die definitiv dann halt nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht die falsche war, aber halt einfach nicht die richtige in dem Moment war für das System. Aber ich glaube, da habe ich mich eigentlich ganz recht schnell eingewöhnt. Und wenn es dann gewöhnt bist und weißt, was sie spielen, dann kriegst du es eigentlich ganz gut hin.
Wenn du jetzt mal die Auftritte von dir in der Oberliga von letzter Saison und dieser Saison vergleichst, was hat sich geändert?
Dass ich einfach, also letztes Jahr, ich habe ein paar Wechsel gekriegt, mit denen war ich ja soweit zufrieden, aber ich habe einfach wirklich mitspielen können. Also ich war nicht nur, das hört so blöd an, aber nicht nur, weil jetzt der Nebenstatist, der dabei war, aber ich habe wirklich, ich habe defensiv, ich hab einfach Spielzeit gekriegt erstens und habe auch mitspielen können. Und auch offensiv mal was kreieren oder irgendwas. Und das war schon der große Unterschied, glaube ich.
Wir haben letzte Woche einen Dominik Deichselberger bei uns im Podcast da gehabt. Und da hat er auch gesagt, er war ja auch als DNL-Spieler beim Oberligameistertitel 2010 dabei. Und hat dann auch gesagt, er war halt dabei, aber er war ja nicht so direkt in der Mannschaft. Hast du das letzte Jahr so gehabt, das Gefühl?
Ja. Doch schon. Also man war schon dabei, die Jungs haben man schon gut aufgenommen, aber ich muss, also wenn ich jetzt Vergleich mit dem Jahr, weil man war dabei, aber ja, man war dabei. Jetzt? Also mehr glaube ich auch nicht. Und jetzt, dieses Jahr habe ich mich noch mehr, sage ich mal, von der Mannschaft. Es ist nicht so, dass ich mich letztes Jahr nicht akzeptiert gefühlt habe, aber dieses Jahr war ich einfach mehr integriert, sage ich mal.
Das ist gut, definitiv der alte Werbespruch, mittendrin statt nur dabei.
Oder? Ja, genau.
Ja, du hast jetzt viele Sachen schon in Thema Förderlizenzen erlebt, du hast die Spiele in Fighting gehabt. Bist du ein Freund von diesen Förderlizenzen?
Auf jeden Fall. Finde ich gut, Förderlizenzen, weil es, sage ich jetzt mal, für die Jungs bei uns aus der 20 einfach dann den Schritt irgendwann, wenn eben der Nachwuchs vorbei ist und du die letzten 2-3 Jahre Nachwuchs einfach schon ein paar Oberliga oder muss nicht Oberliga sein, einfach Herrenspiele gemacht hast, dann ist glaube ich der Umstieg dann von deinem letzten Nachwuchsjahr auf nur Herren, glaube ich, einfacher und deswegen finde ich das, also ich finde Förderlizenzen gut, weil es einfach da deine Spielzeit, sag ich mal, kriegst.
Du bist ja nicht der einzige Rosenheimer, der
jetzt
im Fighting gespielt hat. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über DNL geredet, über die Herren in Rosenheim, DL2, dann über Peiting. Du hast für 3 verschiedene Mannschaften gespielt in dieser Saison, plus Nationalmannschaftsmaßnahmen. Unendlich viele Trainingseinheiten gehabt. Studieren tust du auch noch. Bist du nicht zum Kaputtkriegen?
Ja. Ja, lustige Frage. Es war früh dieses Jahr, keine Frage. Ich habe meistens eigentlich vor allem am Anfang und Mitte der Saison habe ich eigentlich fast jedes Wochenende 3 Spiele gehabt, weil am Freitag habe ich meistens in Peiting gespielt und dann am Wochenende 2 Nachwuchsspiele. Oder ja, ich habe früh Spiele gehabt und früh Trainings. Aber ich glaube, dass ich das eigentlich ganz gut auch freigekriegt habe, vor allem weil ich weiß nicht warum, aber mir fällt es im Bus sehr leicht zum Lernen, weil ich da nichts habe, was mich ablenkt. Und es war früh, das ist, steht außer Frage, aber man kriegt alles irgendwie hin.
Wenn wir jetzt schon drüber sprechen, was studierst du denn überhaupt?
Ich studiere Gesundheitsmanagement in Rosenheim.
sehr zukunftsorientiert und sehr interessant. Der Ziel ist aber natürlich dennoch, die nächsten Jahre als Eishockey-Profi zu verbringen, oder?
Das wäre das Ziel, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es auch mein Ziel, das Studium gescheit abzuschließen, weil eine gute Ausbildung ist einfach wichtig, weil das Eishockey ist auch nicht für immer, leider, aber ist so.
Wie lange dauert das Studium noch?
Jetzt bin ich gerade im zweiten Semester und wenn ich es in der regulären Zeit schaffe, also die 7 Semester, die vorgeschrieben sind, dann jetzt hat noch mal 2 Jahre.
Dann ist ja einige Stresszeit noch
3 Jahre,
vorprogrammiert.
Entschuldige, 3 Jahre waren es, glaube ich.
Dann ist einige Stresszeit noch vorprogrammiert.
Ja, doch. Ich glaube, das erste Semester war jetzt das, sag ich mal, anstrengendste, weil ich einfach noch nicht so gewusst habe, wie läuft das ganze Studium alles. Aber ich glaube, das in Anführungszeichen Problem hat, glaube ich, jeder Studierende am Anfang, weil es schon ein Unterschied ist zur Schule, weil du halt brutal viel Eigenverantwortung hast. Aber ich glaube, das ist mir auch ein bisschen zugute gekommen dieses Jahr, weil das Jahr davor, da hast du halt immer in der Schule nachfangen müssen, konnte ich da vormittags schnell zum Training abhauen, ich komme dann wieder, aber da braucht man auch Befreiung dann von die Star Wars und das dann wieder über die Schulleitung. Und jetzt ist es halt einfach sehr eigenverantwortlich und wenn es dann halt die Vorlesung nicht da bist, weil du zum Training bist, interessiert es keinen, aber du musst das Zeug selber nachholen und deswegen, das hat man, das war glaube ich schon auch gut.
Bürokratie ist weg.
Ja.
Dann sind wir schon durch. Wir haben aber noch unser gute bayerische Overtime mit der Frage aller Fragen. Und da halten wir uns wieder an das UVB-Interview vom Sommer 2023. Und unser geschätzter Kollege und Chef Berli Ziegler hat damals das Interview mit dir geführt und hat damals auch die letzte Frage gestellt. Und die lautete wie folgt. Eine letzte Frage von den weiblichen Star Wars-Fans. Haben Sie eine Freundin? Und jetzt sind wir natürlich gespannt, jetzt ist ein Jahr weiter.
Und die Antwort ist immer noch die gleiche. Immer noch nein.
Und das war wirklich ganz hart gecheckt. Die 30. Ausgabe, diesmal mit Kilian Kühnhauser. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir hat's taugt.
Sehr geil. Dankeschön, dass ich da sein habe dürfen.
Wir sagen danke. Also es ist nicht selbstverständlich, wenn man am Vorabend da in Kauf Bayern DNL spielt und dann um 8.15 Uhr da aufläuft bei uns. Wenn ihr euch, liebe Hörer, fragt, wie es mit Hartgecheckt weitergeht, wir haben schon ein paar Folgen im Petto, ehe wir auf Sommerbetrieb umstellen. Das heißt, dann wird es alle 2-3 Wochen neue Folgen geben. Alles Wissenswerte über die Star Wars gibt es aber dann sowieso auf allen Kanälen von OVB Media. Danke an Marco Alexic für die Technik. Grüße an Berli Ziegler und alle Eishockey-Fans daheim. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Servus.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.